Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Irgendwann ist mir mein Glaube an Gott dabei abhanden gekommen. Er war auf einmal weg. Zack. Einige Leser fragen sich nun bestimmt, wie so etwas denn passieren kann. Wie kann ein Mensch, der so viel mit diesem Gott erlebt hat, an dessen Existenz zweifeln? Vielleicht zweifle ich auch nur an den Christen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich kenne Sie nicht. Und wenn Sie Christ sind, dann mögen Sie in Ihrem Umfeld einiges für die Armen und Schwachen, für die Ausgegrenzten und Unterdrückten, für die Flüchtlinge und Kranken, für die Gefangenen und Misshandelten tun, genauso wie Jesus es vorgelebt hat. Doch ich sehe oft, dass man sich in Gemeinden nur um die eigenen Probleme kümmert. Auch das nährt meinen Zweifel daran, ob es diesen Gott, der Menschen angeblich verändert und in unsere dreidimensionale Welt eingreift, wirklich gibt. Existiert er oder nicht? Ich werde es nicht lösen können. Und doch gibt es einen Grund, der mich antreibt, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Das, was ich vermisse, ist eine seelische Heimat. Mir fehlt die Kraft, die aus einer übergeordneten Sinnhaftigkeit erwächst. Ich spreche heute für alle die, denen der Glaube an Gott abhanden gekommen ist und die das irgendwie betrauern. Die Dunkelheit, in die der Raum jetzt gerade getaucht ist, die steht sinnbildlich dabei nicht für dein Leben. Vielleicht ist dein Leben jetzt viel heller als früher. Nur im Blick auf Gott, da ist nicht mehr viel zu erkennen. Der Glaube, der ist beinahe oder total erloschen, verloren gegangen, irgendwann unterwegs. Du hast nie ganz völlig aufgegeben, nach ihm zu suchen. Sonst säst du wahrscheinlich auch nicht hier oder hörst diesen Podcast. Da ist Wille, da ist Wunsch zu glauben möglicherweise, aber es ist wie wenn Männer nach was suchen. Man weiß, es muss hier irgendwo sein, aber man sieht es nicht. Und deine Frau sagt, schau doch hin. Aber du scheinst in Bezug auf Gott seltsam erblindet. Oder, und das ist aus deiner Sicht wahrscheinlicher, die anderen haben Halluzinationen. Ich spreche heute für alle die, denen der Glaube abhanden gekommen ist. Und damit du dich nicht angepredigt fühlst von einem, von dem du vielleicht denkst, ja, für den ist Gott wahrscheinlich gut erkennbar, sage ich diesen Satz noch. Du bist vermutlich einen großen Schritt näher dran am göttlichen Morgenlicht als mancher, der sich hell erleuchtet wähnt. Und jetzt hören vielleicht auch die, denen der Glaube nicht verloren ist, trotzdem bei dieser Predigt zu. So, jetzt können wir ein bisschen Licht wieder machen. Ich lese eine Begebenheit vor, die Matthäus erzählt. Lukas erzählt sie aus, aber Matthäus ist sprachlich galanter und auch ein bisschen kürzer. Und ich stelle kurz vorher noch die Hauptfiguren dieser Begebenheit vor. Die Hauptfiguren der Geschichte sind Jesus von Nazareth, Überraschung, ein jüdischer Handwerker, der durch die Provinz zieht und vor allen Dingen bei Matthäus stellt er das ganz besonders heraus, durch zwei Dinge auffällt. Also Matthäus komponiert seine Geschichte so, nicht seine Geschichte, sein Evangelium, dass er diese beiden Dinge stark beleuchtet. Nämlich, er hält Reden, die dich umblasen, also die von einer unglaublichen Kraft sind. Bergpredigt, ne? Matthäus. Die reißen einem den Himmel auf, diese Reden. Und das Zweite, er tut Dinge, die schwer als Massenhysterie abzutun sind. Einzelne Menschen reißt er den Himmel auf für ihr persönliches Dasein. So, die zweite Figur in dieser Begebenheit, die ich gleich vorlese, Johannes der Täufer, ein jüdischer, ich sag mal, Eremit, ein markiger Typ, auch ein Typ starker Worte, An ihm scheiden sich die Geister noch stärker als an Jesus. Er ist ein Bußprediger. Also die Greta Thunberg des Judäas damals. Die Leute kommen massenweise, um sich von ihm als Zeichen der Umkehr taufen zu lassen. Und dieser Johannes der Täufer ist sicher, Jesus von Nazareth ist Gottes Rettung für diese Welt. So, die dritte Personengruppe, die es noch gibt, sind die Johannesjünger. Also nicht Jesus, sondern Johannesjünger. Die kommen auch noch vor. Johannes hat ähnlich wie Jesus Anhänger. Er ist so eine Art Lehrer, ein Influencer. Er hatte Schüler, die von ihm inspiriert sind, noch Jahrzehnte später gibt es im Mittelmeerraum so eine winzige, zugegeben, aber es gibt noch so eine Johannesbewegung. Leute, die immer noch irgendwie von ihm, ihn irgendwie immer noch feiern. So. Die Situation ist diese, Johannes ist inhaftiert. Flavius Josephus ist ein jüdischer Geschichtsschreiber, der 50 Jahre später schreibt oder so. Der wird noch davon berichten, dass Herodes diesen Johannes den Täufer einbuchten ließ, ihn aus dem Verkehr zog und ihn schließlich auch hinrichtete. Jetzt kommt die Begebenheit. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wenn man damals das Matthäus-Evangelium so druckfrisch gerade zum ersten Mal in der Hand hielt, so das Papier Folie abgerissen hatte und fängt jetzt das Matthäus-Evangelium an zu lesen, zum ersten Mal, dann ist man an dieser Stelle jetzt hier überrascht. Weil das kommt unerwartet. Die Frage des Johannes nämlich. Bis hierher gehörte im Matthäus-Evangelium Johannes zu denen, die völlig überzeugt davon sind, wer Jesus ist. Also ein Glaubender, ein intensiv Glaubender. Aber jetzt diese Frage, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes ist sein Glaube abhanden gekommen. Zumindest diese zweifellose Überzeugung. Also der ist in einer Krise. Warum? Weil es dunkel ist um ihn. Also so ganz tatsächlich, Einzelzellen dunkel. Und im übertragenen Sinn auch. Es passiert den Besten, dass sie nicht mehr glauben können. Vielleicht passiert es sogar denen besonders häufig. Der Mann, den ich am Anfang zitiert habe, ist Theologe. Er war außerdem mal einer, der den Glauben sehr leidenschaftlich, sehr kreativ weitergab. Nicht gerade Bußprediger, aber auch ein Influencer. Und dann begann er, durchaus auch aus seinem Glauben motiviert, mit Menschen zu arbeiten, die es schwer haben im Leben. Kindern aus zerrütteten Großstadtfamilien, sag ich mal. Er tauchte ein in eine gewisse Dunkelheit auf deutschen Straßen und in deutschen Plattenbauten. Und in dieser Dunkelheit ging ihm sein Glaube verloren. Und er schreibt dann ein Buch darüber. Je mehr ihm die Leidenden ans Herz wuchsen, umso ferner wurde ihm der Gott, der irgendwie kein Licht in diese Dunkelheiten bringt. Also wenn du mal geglaubt hast und heute kannst du es so nicht mehr, dann ja vielleicht auch deshalb. Die Nacht in manchen Menschenwelten ist zu dunkel, als dass man noch an ein göttliches Licht glauben könnte. Vielleicht bist du wieder Johannes oder wie dieser Autor von dem Buch sogar jemand, dem es gibt ja Menschen, die leiden, so habe ich das Gefühl, noch mehr mit als andere, wenn Menschen leiden. Denen geht das noch näher. Vielleicht sind aber auch ganz andere Dinge passiert, Enttäuschungen in deinem Leben. Es könnten ja auch die Christen selbst sein, die einem das Leben verdunkeln. Und irgendwann hast du gesagt, ich muss da raus irgendwie. Oder vielleicht ist nichts passiert. Das ist vielleicht sogar der häufigste Grund. Schlicht beunruhigend gar nichts. Verglichen damit, dass Gott doch angeblich unser Leben bewohnt. So. Seit Jahren schaut der nicht mehr vorbei. Die anderen treffen den anscheinend dauernd. Ja? Du nimmst ihn nicht wahr. Und das kann man mal ein paar Monate, ein paar Jahre machen, aber macht man das Jahrzehnte, ohne dass einem der Glaube so langsam verloren geht? Oder vielleicht bist du auch einfach erwachsen geworden und hast viel nachgedacht und Fragen bewegt und dein Glaube von damals kommt dir naiv vor. Er konnte den Argumenten nicht standhalten. So, der Autor, den ich am Anfang zitiert habe, der sagt ja da, ich als Leser müsse mich wohl darüber wundern, dass jemand wie er den Glauben verliert, der doch so Gott so als so lebendig erlebt hat. Ich habe gedacht, nee, da wundere ich mich gar nicht. In welcher Welt muss man leben, dass man sich darüber wundert? Also wenn es dir so ähnlich geht, würde ich mal sagen, du bist ganz normal, wenn du das kennst. Johannes sitzt im Dunkeln. Mich würde wundern, wenn er nicht zweifelt. Ist er der Kommende? Fragt ihn das. Oder müssen wir auf einen anderen warten? Wenn du schon mal geglaubt hast, dann kannst du mit dieser Frage was anfangen. Ist er der Kommende? Also wenn für dich Glaube noch nie irgendeine Rolle spielt, also sagen wir mal christlicher Glaube, dann kannst du mit der Frage vielleicht eher weniger anfangen. Aber wenn du schon mal geglaubt hast, dann weißt du, ich sag mal, dann weißt du noch, wie das ist, sich sicher zu sein, aus welcher Richtung die Hilfe kommt. Du weißt noch, wie das ist, wenn man glauben kann, in Jesus von Nazareth. Oder, wie wir heute sagen würden, in Jesus Christus ist uns Gott nah. Du weißt, wie das ist, wenn die Seele Heimat hat. Oder zumindest weiß, wo sie findet. Vielleicht auch, bisschen abgeschwächt, du weißt, wie das ist, wenn man wissen sollte, wo man sie findet. Und dann weißt du auch, wie schwer erträglich das ist, wenn einem das verloren geht, wenn man aus dieser Richtung weniger und weniger erwartet. Wenn da auf einmal nichts mehr zu erwarten ist. Du weißt, wie das ist, wenn man an Weihnachten die Ankunft Gottes unter uns feiert. Du weißt deshalb auch, wie das ist, wenn Weihnachten so nach und nach leerer wird. Ja, weil du das Gefühl hast, vielleicht kam da möglicherweise doch niemand. Bist du der, der da kommen soll? So, und deshalb, glaube ich, kennst du die Frage. Und wenn du manchmal noch fragst, ob du glauben könntest, dann fragst du wahrscheinlich in diese Richtung, aus der die Erwartung, die Hilfe schon mal erwartet war. Ja, von woanders erwartest du wenig. Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Die Johannes-Schüler kommen zu ihm mit dieser Frage, gestellt in der Dunkelheit einer Zelle. Und seine Antwort ist so überraschend wie die Frage. Die Antwort lautet, geht zu Johannes, berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Oh, sorry, ich wollte eigentlich diese Folie längste haben. Schaut sie nochmal ein bisschen an, denn jetzt wird es hier heller. Ein bisschen heller. Das ist die Antwort von ihm, ne? Sagt ihm, was ihr seht und hört. Ich habe gedacht, oder das ist ja, zuerst mal ist das doch überraschend, man könnte sagen, warum sagt er nicht einfach, ja, Johannes, ja, ich bin es. Hätte das nicht gereicht? Wenn du mal geglaubt hast und jetzt nicht mehr glaubst, dann weißt du, nein, das reicht nicht. Ein Ja, ich bin es, aus dem Munde dessen, von dem du dir nicht mehr sicher bist, ob er es ist, bedeutet nichts. Die Glaubenden um dich rum, die angesichts deiner Zweifel ihre Überzeugung mit noch ein bisschen mehr Nachdruck dir ins Gewissen reden, machen es manchmal meistens nur schlimmer. Ja, das ist so, das hilft nichts. Die Frage, Gott, bist du's, wird er wohl dir und mir nicht einfach mit Ja beantworten, weil das gar nicht viel Sinn macht. So kommt Glaube nicht zurück. Jesus sagt, erzählt ihm, was ihr hört und seht. Hören und sehen. Dann dachte ich, Mann, Jesus, hier liegt doch gerade das Problem. Also, was ist das für eine schwache Antwort, Jesus? Er hat ja gehört, er hat gesehen, aber jetzt ist ja gerade das, was er vermisst. Oder? Wenn dir der Glaube abhanden gekommen ist, was brauchst du dann? brauchst du dann Wunder? Hier geht es ja eigentlich um Wunder. Lahme sehen, Taube gehen. Lahme sehen, ja. Blinde sehen, Lahme gehen. Ja. Hier geht es ja eigentlich um Wunder. Brauchen wir dann Ereignisse, ohne die wir uns Gott nicht erklären können? Und dann können wir auch wieder glauben. Ich kenne Leute, die aufgrund von solchen und ähnlichen Erfahrungen zum Glauben gekommen sind. Ich habe so ein bisschen nachgedacht. Ich kenne nicht so viele Leute, die aufgrund solcher oder ähnlicher Erfahrungen ihren Glauben wiedergefunden haben. Und zwar nicht, weil die Hör- und Seherfahrungen, weil sie dafür einfach irgendwie blind waren. Ja, die waren schon da, aber sie haben sie halt nicht mehr gesehen. Sondern eher, weil der, der einst glaubte und es jetzt nicht mehr tut, der hat oft viel nachgedacht. Und der hört auch von Wundern nicht zum ersten Mal. Und das reicht nicht mehr. Also, und manchmal entpuppte sich auch manches Wunder als leider, als irgendwas anderes. Und dann habe ich gedacht, geht's hier eigentlich um Wunder? Tat Jesus Wunder, damit Leute sehen und hören und dann glauben? Das wäre zumindest für heutige Zeit, eigentlich damals auch schon, eine sehr kurzsichtige Strategie. Denn, also mindestens mal, wenn man heute denkt, der Raum für Wunder wird ja immer kleiner. Ne? Also die Wundersehnsucht nicht, aber heute können wir Dinge erklären, die konnten wir, für vor 300 Jahren haben wir gesagt, Wunder, hätten wir gesagt. Heute können wir sie erklären. Können wir vielleicht in 30 Jahren Dinge erklären, die ich heute für ein Wunder halte? Der Raum wird kleiner. Wir überschätzen das Wunder, wenn wir glauben, Wunder könnten Glauben tragen. Tragen. Jesus überschätzte Wunder nicht. Tausende sahen seine Wunder. Ganz am Ende seines Lebens waren es eine Handvoll, eigentlich keiner mehr, der glaubte. Als er starb, spielten die Wunder keine Rolle mehr. Er war es nicht. So. Also was soll dann sein Rat? Sieh hin, hör hin. Manchmal hilft ein bisschen Bibelstudium. Dann fällt einem nämlich bald mal auf, diese Wunder, die Jesus hier aufzählt, die zählt schon mal ein anderer auf. Jesaja, mit ähnlichen Worten an mehreren Stellen über sein Buch. Und ich lese einfach mal eine Stelle vor. Die ist natürlich nicht genau wie die von Jesus, aber ihr werdet gleich den Zusammenhang sehen. Da sagt Jesaja, jetzt sind wir 700 Jahre früher. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort kommt euer Gott. Er selber kommt. Er will euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Mal kurz drüber hören. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Jesus erinnert Johannes an die große, uralte Hoffnung bei Jesaja und bei anderen, dass die Welt sich ändern wird, wenn Gott kommt. Er erinnert ihn an seine Hoffnung, dass eine Welt anbrechen wird und das wird man daran merken, das Blinde sehen, das Lahme gehen, das Taube hören. Man glaubt nicht deshalb daran, sondern das sind die Anzeichen dafür. Und Johannes, er wird daran erinnert. Johannes, was siehst du? Wovon hörst du? Siehst du die neue Welt Gottes kommen? Erahnst du die neue Welt Gottes kommen? Schau dich um, hör zu und erinnerst du dich an diese alte Hoffnung? Jesus sagt nicht, guck mal, ich kann Wunder, deswegen bin ich wohl Gott, oder? Er sagt, Johannes, was ist deine Hoffnung? Welche Sehnsucht trägst du und unser Volk schon lange mit uns rum? Und jetzt, was siehst du, was hörst du? Und was wird da in dir geboren, wenn du davon hörst, selbst wenn du in der Zelle sitzt? So, übertragen auf uns, wenn dir der Glaube verloren ging und du dich fragst, ist Jesus der, der kommen soll? Kommt Gottes Hilfe aus seiner Richtung, ja? Ist aus dieser Welt, aus dieser Richtung, aus Richtung Weihnachten sozusagen, ist da wirklich Weltrettung zu erwarten? Dann will ich es mal so sagen. Frag dich doch mal, nicht so sehr, ist Jesus Gottes Sohn oder sind diese Dinge, die ich erlebe, von Gott oder nicht? Frag dich mal was anderes. Frag dich mal, was du wirklich hoffst. Was du wirklich hoffst. Ich meine, was du der Menschengemeinschaft wünschst. Was für diese Menschengemeinschaft erlösend wäre. Das kann man sich vielleicht nicht so kurz fragen, dann weiß man es schon. Vielleicht muss man sich mal erinnern, keine Ahnung, an die Zeiten, wo man noch Ideale hatte. Ja, die haben sich dann als Illusion erpuppt, meinetwegen, weil der Realist in dir Aber damals war der Realist in dir noch unterentwickelt. Und wovon hast du damals geträumt, als du noch so große Hoffnung hattest? Oder jetzt, wo der Realist voll da ist, kann man ja andersrum fragen, woran leidet der wirklich? So, ich meine, wofür würdest du auf die Straße gehen? Oder wenn du diesen Glauben, dass es Gott gibt, wirklich so komplett und endgültig beerdigen müsstest. Ich glaube, das hast du noch nicht gemacht. Aber wenn du das tatsächlich restlos überzeugt war, ja, welche Hoffnung würde dann so endgültig sterben? Um welche Hoffnung müsstest du trauern? So. Und wenn du dich das mal fragst und das ein bisschen erahnst, was ist meine tiefste Hoffnung? Ob du Johannes heißt oder irgendwie anders. Hörst du dann in den Worten von Jesus und in seinen Taten etwas davon klingen, von dem, was du da hoffst? Siehst du in seinen Taten und in seinen Worten etwas davon aufleuchten? Hörst du in den Worten der Kirche heute, trotz der ganzen Missklänge, irgendetwas von dieser Hoffnung, die du auch hast? Siehst du in den Taten von Christen, so bruchstückhaft die sein mögen, ja, etwas davon aufblitzen, dass man die Hoffnung nicht beerdigen sollte? Sind da sozusagen Funken, die deinen Glauben wieder entzünden könnten? Und wenn das geschieht, dann wird das nicht der Glaube von damals sein. Denn ich ahne, den hast du teilweise auch berechtigterweise aufgegeben. Der hielt dem Leben einfach nicht stand. Aber das Gute ist ja, wenn wir unseren Glauben verlieren, deswegen geht ja Gott nichts verloren. Also Gott ändert sich dadurch nicht. So, der wird zum Glück kein Stück kleiner. Wenn wir Glauben an ihn wiederfinden, dann ist er derselbe, aber unser Glaube ist wahrscheinlich ein anderer. Ist so ein Glaube eine logische Folge? Also du siehst, du hörst, ach ja klar, glaube ich wieder. Nee, so ein Glaube, der neu geboren wird, ist selbst ein Ereignis, ist selbst ein Wunder. Passiert. Manchmal plötzlich, manchmal nach und nach. Passiert aber. Ich lese euch mal noch eine Geschichte vor. Aus einem Buch mit dem schönen Titel Der orthodoxe Heretiker. Geschichte, die ihr jetzt gleich erstmal wiedererkennt. Nachdem Jesus vom Ölberg herabgestiegen war, lief ihm ein Mann über den Weg, der von Geburt an blind war. Und seine Jünger fragten ihn: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, dass er nicht sehen kann? Jesus antwortete: Dieser Mann oder seine Eltern haben nichts gesündigt, sondern damit Gott an ihm verherrlicht werden kann, ist er blind. Wir müssen Gottes Werke tun, solange es noch Tag ist, denn die Nacht naht, in der niemand arbeiten kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem er diese Dinge gesagt hatte, spuckte er auf den Boden, mischte mit seinem Speichel Schlamm an, dann salbte er die Augen des Mannes mit Schlamm und sagte zu ihm: Mein Freund, geh hin und wasche dich im Teich von Siloa. So ging der Mann hin, wusch sich, kehrte jubelnd zurück und rief: Ich kann sehen, ich kann sehen. Die Nachbarn und all jene, die ihn als Bettler kannten, fingen an zu murren: Hat dieser Mann seinen Verstand verloren? Er wurde doch blind geboren. Einige sagten: Das ist derselbe Mann, der blind war. Andere sagten: Nein, ist er nicht. Er hat nur große Ähnlichkeit mit ihm. Der alte Mann entgegnete dem Gemurre, indem er wieder und wieder sagte: Ich bin derselbe Mann. Jesus salbte meine Augen und sprach: Geh nach Siloa und wasche dich. So ging ich und wusch mich und jetzt kann ich alles sehen. Um festzustellen, was geschehen war, brachten sie ihn zu den Pharisäern. Gib Gott die Ehre, sagten sie, wir wissen, dass dieser Jesus ein Sünder ist. Doch der alte Mann antwortete: Ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. Doch ich weiß eins bestimmt, dass ich jetzt sehen kann, obwohl ich blind war. Doch die Pharisäer fingen an zu lachen. Aber Mann, alter Mann, deine Begegnung mit Jesus hat dazu geführt, dass du deinen Verstand verloren hast. Du musstest von deinen Freunden in diesen Raum getragen werden. Du stolperst und fällst noch immer wie ein Narr. Du bist heute noch genauso blind wie an dem Tag, an dem du geboren wurdest. Das mag sein, erwiderte der alte Mann mit einem langen, breiten Lächeln. Doch wie ich euch schon gesagt habe, alles, was ich weiß, ist, dass ich gestern blind war. Und heute kann ich sehen. Da glaubt einer blind. Und das ist mein letzter Punkt, blind glauben. Könntest du blind glauben? Das wollen wir ja eigentlich nicht, ne? Also, vielleicht hast du schon mal blind geglaubt und zum Glück wurden dir die Augen geöffnet. So würdest du es lieber sagen. Will ich auch nicht. Ich meine ein anderes blind glauben. könnte es sein, dass neuer Glaube, also wiedergefundener Glaube, Glaube nach dem Glauben, Glauben ist, der glaubt ohne zu sehen. Glaube, der sieht, aber anders sieht. Jesus sagt am Schluss nämlich noch was Seltsames. Am Schluss steht ja, man weiß gar nicht genau, ob er das den Jüngern jetzt da, diesen Johannesjüngern mit für Johannes auf den Weg gibt oder ob er es zu den Leuten sagt, die da stehen. Ist auch ein bisschen egal. Nämlich, und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Ein blinder Glaube glaubt an Jesus wegen Jesus, aber auf eine bestimmte Weise auch trotz Jesus. Und all dem, was man sieht, wenn man Jesus sieht. Man sieht da nämlich auch anstößige Dinge. Zum Beispiel ein Baby im Stall. Glaub da mal dran. Ein Handwerker. Wir glauben an einen Handwerker. Ein Gekreuzigter. Ein Mann, der vor 2000 Jahren sagte, das Himmelreich sei nahe. Und jetzt sind 2000 Jahre vergangen. Und es fühlt sich nicht so himmelreichig an auf dieser Welt. Also wenn du Jesus anschaust und das, was er sagt, dann ist da Anstößiges. Kann man sehenden Auges glauben, dass in ihm Gott dein Gott sein will? Und wenn dir das schwerfällt, sehenden Auges, dann mach doch mal, das ist mein Rat heute, dann mach doch mal die Augen zu. Ich glaube nicht, dass du Glauben wiederfindest, indem du noch genauer hinsiehst. Und noch genauer suchst und noch genauer fragst oder so. Ist alles nicht verkehrt, aber ich glaube hingegen, dass man Gott sehen kann, in diesem Mann, in diesem Baby, in diesem Handwerker, in diesem Gekreuzigten, mit geschlossenen Augen. Also auf einer anderen Ebene. Auf einer anderen Ebene als einfach da, ich sehe, also glaube ich. Da, wo das nämlich, was dieser Mann predigte, was dieser Mann tat, was dieser Mann hoffte, was dieser Mann liebte, was dieser Mann ansah, mit dem, ich habe nach einem besseren Wort gesucht, aber mir fällt kein besseres ein, resoniert, also dieses in Schwingung kommen, ja, mit dem reagiert, was du sagst und tust und hoffst und liebst und siehst, so tief innen drin. Und sich da etwas entzünden kann. Manchmal ist Glaube mitten im Zweifel leicht entzündlich. Glaubt man nicht, wenn man nicht glauben kann. Ist aber manchmal leicht entzündlich. Flammt plötzlich wieder auf, kann ich bezeugen. Jesus hat mal so etwas Ähnliches gesagt wie eben das. Ne? Glücklich ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Nämlich glücklich, wer nicht sieht und doch glaubt. Sagt er zu einem Zweifler. Glücklich, wer nicht sieht und doch glaubt. Ich frage mal so, kannst du dich für blinden Glauben entscheiden? Und ich meine nicht den blinden Glauben von damals. Ich meine, und ich sage entscheiden, weil das, ich will jetzt am Schluss zur Matthäus-Intention zurückkommen, das ist eigentlich seine Intention an der Stelle, wo wir Matthäus-Evangelium gerade sind, Kapitel 11. Er hat nämlich in sein Evangelium bewusst so aufgebaut. Bisher hat er erzählt, was Jesus sagte, zwei große Reden, und was er tat. Und jetzt kommen ein paar Kapitel, in denen Menschen darauf reagieren und sich entscheiden, dafür, dagegen, neutral. Was ist das für ein Typ? Was halte ich von dem? So. Wie Johannes sich entschieden hat, wird nicht gesagt. Bleibt offen, ich glaube extra. So. Matthäus will dich so ein bisschen antriggern. Entscheide du dich. Dieser Glaube, der dann neu in dir geboren wird, dieser blinde Glaube, der wird dann nicht mehr derselbe sein wie damals. Wenn ich sage, entscheide dich, das ist auch nicht so einfach, sich zu entscheiden. Aber irgendwie gehört da unsere Entscheidung, die Augen zu schließen und dem mal nachzuhören, dazu. Und wenn es dann passiert, ist es wie, wenn es uns geschenkt würde. Der Glaube wird nicht derselbe sein wie damals, habe ich eben schon gesagt. Na, hoffentlich nicht, denn es gab wahrscheinlich Gründe, ihn aufzugeben. Und er ist anders, weil er sozusagen das Nichtsehen umarmen kann und gerade darin dann auf einer anderen Ebene sieht. Willst du diesem, ich versuche das mal zu beschreiben, dieses Nichtsehen umarmen und auf einer anderen Ebene sehen, willst du diesem Christus glauben, obwohl zum Beispiel wie bei Johannes die tollen Dinge irgendwie nur den anderen passieren? Ja, der sitzt da drin, da passiert nichts mehr. Der kann die nicht mehr sehen in seiner Zelle. Willst du das glauben, obwohl das anscheinend nur bei den anderen passiert? Kannst du mit Christus hoffen, obwohl nicht geschah, vor was du jahrelang gebetet hast? Zum Beispiel. Kannst du wie Christus an eine neue Welt glauben, obwohl Millionen in der alten Welt leiden? Kannst du in Christus Gott sehen, obwohl Weihnachten nach Glühwein riecht vor allem und nach Parkhäusern, die überfüllt sind und nach Musik, die, das war schöne Musik, aber ihr wisst, diese andere Musik. Ja, also dieses Weihnachten so. Kannst du die Augen schließen, obwohl du das alles siehst und in dem allen trotzdem Gott erkennen? Kannst du Christus lieben, obwohl man die Christen nicht immer lieben kann und die Kirche, obwohl die sind, wie sie sind, ne? Und die werden nämlich so bleiben. Die werden so bleiben. Vielleicht war es ja die Kirche selbst, die deinen Glauben zermürbte. Also ich muss sagen, diese ist toll, aber, und wir versuchen manches anders zu machen, wahrscheinlich genau an den Punkten, wo wir selber mal an Kirche gelitten hatten, okay. Aber auch die City Church kann Glauben zermürben. Wäre arrogant zu meinen, bei uns wäre das anders. Weil wir einfach halt nur so Leute sind. Glücklich zu preisen, wer nicht an der City Church Anstoß nimmt. So, irgendwann, das kann ich nicht voraussagen, aber ich beobachte es oft, irgendwann kommt der Moment des Glaubens nach dem Glauben im Leben. Dieser Mann, den ich am Anfang zitiert habe, ne, ich habe den lange nicht gesehen. Ich las kürzlich einen Insta-Post von ihm und der hieß nur I'm back. Bestimmt nicht da, wo er früher war, das glaube ich nicht. Aber ich habe so gehört, er würde wieder Pastor. Er hat seinen Glauben wiedergefunden, das weiß ich relativ sicher. Ich würde ihn gerne mal fragen, ist das ein blinder Glaube jetzt? Wahrscheinlich würde er das missverstehen. Aber ist das dieser Glaube, wie ich ihn beschrieben habe, der manches nicht mehr sieht und er auf einer anderen Ebene wieder sehen kann? Okay, ihr könnt jetzt während dem nächsten Lied, das Lied liebe ich übrigens sehr, das handelt auch von Nacht und vom Wiederhellwerden und so. Ihr könnt auf die Predigt reagieren, indem ihr während den Liedern nach vorne kommt und hier so ein Teelichtchen anzündet. Ein bewusst kümmerliches Teelichtchen. Ja, Teelichter finde ich immer so ein Beispiel für ganz kümmerliche Beleuchtung. Ich meine jetzt nicht nur die irgendwie sagen, ich möchte das tun, weil mein Glaube ist gerade wieder entzündet worden. Ich meine jetzt mehr, wir haben alle irgendwelche Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, da kann ich eigentlich nicht mehr glauben. Da habe ich eigentlich keine Hoffnung mehr. Die Dinge meine ich. Wenn es sowas gibt, wo du sagst, ich kann es nicht mehr glauben, aber ich hoffe, dann zünde mal so eine Kerze an, wie so ein kleines Gebet. Vielleicht ist das kümmerlich, vielleicht geht das sogar bald wieder aus. Genau das soll es bedeuten. Du gibst es ab und ein anderer kümmert sich. Und natürlich, wenn du das Gefühl hast, hey, irgendwie ist das heute wie so ein Funke, da ist mein Glaube verloren gegangen, aber es fühlt sich an, wie wenn ich vielleicht wieder meine Seele wieder eine Heimat finden kann. Natürlich kannst du auch dann hier vorkommen und so eine Kerze als Zeichen dafür anzünden.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.